Hier ein Geschenk abholen. Habe ich noch ein Geschenk für uns alle?
Jetzt sollte der Ton kommen. Ich habe mir gedacht, heute mache ich mal keine typische Predigt, sondern ich mich mal ein paar inhaltsschwere Geschichten mit der einen oder anderen Wahrheit aus dem Wort Gottes. Ist natürlich auch eine Predigt, aber viel geschichtslastiger oder geschichtenlastiger als vielleicht sonst geschehen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die kommt aus diesem Buch, der Kinder-Adventskalender, wen es interessiert. Auf dem Handout, was nachher zum Ende ausgeteilt wird, stehen alle Geschichten entweder selbst oder mit Quellenangabe draus, sodass wer den ein oder andere vielleicht nochmal nachlesen möchte, das recht leicht tun kann. Geschichte Nummer 1 heißt Das vergessene Buch. Aua! Rief das kleine Päckchen. Soeben war die Tür im Schrank für einen kurzen Moment geöffnet worden und ein dickes Etwas auf das kleine Päckchen oben drauf gelegt worden. Hey, du da! Rief das kleine Päckchen, das darunter lag. Geh weg da! Du drückst mich! Wer bist du denn? Fragte das dicke Päckchen obendrauf mit tiefer Stimme und rückte ein wenig zur Seite. Ich bin ein Geschenk! Oh, wie schön! Ich auch! Sagte das dicke Päckchen. Aber sag mal, was ist das für eine Aufregung bei den Menschen? Kannst du mir das verraten? Sie rennen durch die Straßen wie verrückt von einem Laden zum anderen. Sie stoßen sich und drängen sich und jeder sieht unzufrieden aus. Ach, sagt das kleine Päckchen, das ist jedes Jahr dasselbe. Ich habe da schon so meine Erfahrung. Wieso? Hast du das schon mal erlebt? Ja, es ist schon mein 10. Weihnachtsfest. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Leute kaufen wie verrückt lauter nützliche und unnütze Sachen ein. Ich bin eher ein unnützes Geschenk. Wieso? Was bist du denn? Fragte das dicke Päckchen. Ich bin eine Krawatte. Ah, und ich bin ein Schal. Bin ich dann wohl eher nützlich oder unnütz? Das wird sich herausstellen. Entweder die Leute benutzen dich, dann bist du nützlich. Oder sie stecken dich nach dem Fest wieder in einen Schrank. Dann bist du nicht nützlich, sagte die Krawatte. Kurz vor dem nächsten Weihnachtsfest wirst du wieder eingepackt und weiter verschenkt. Das ist ja komisch, sagte der dicke Schal. Und du sagst, es hat etwas mit Weinen in der Nacht zu tun oder so ähnlich? Naja, so wie die Leute sich benehmen, ist das schon zum Weinen. Nein, du Dicker, nicht mit Weinen in der Nacht, sondern mit Weihnachten. Ach so, so mit Nachtwein, sagte der Schal. Aber sag mal, was bedeutet denn das? Vielleicht sind die alle betrogen. Das würde manches erklären. Du Dummkopf, nicht Nachtwein heißt das Fest, sondern Weihnachten. Also gut, stöhnte der dicke Schal. Ist mir doch egal, ob Nachtwein oder Wein in der Nacht. Ach nein, wie heißt es? Wahneichten. Genau, die Leute haben einen Wahn, deswegen sind die alle so wahnsinnig. Ich geb's auf, seufzte die Krawatte. Der Schal wurde ungeduldig. Sag mir doch einfach, warum die Leute sich so dumm benehmen. Und so ganz genau habe ich das auch noch nicht begriffen, sagte die Krawatte. Aber wir können das Buch da drüben fragen. Dieses Buch hat auch irgendwas mit diesem Wahnsinn oder dem Weinen in der Nacht oder was auch immer zu tun. Das kleine Päckchen schubste das dicke Buch neben sich an und sagte, Hey du, aufwachen, bald ist es wieder soweit, du wirst gebraucht. Das dicke Buch streckte sich, rieb sich die Augen und sagte, Was? Schon wieder ein Jahr vorbei? Ja, und wir haben Gesellschaft bekommen, du altes Buch, sagte die Krawatte. Das dicke Päckchen da drüben ist ein Schal. Guten Abend, sagte das Buch. Ich bin eine Bibel. Mich holen sie immer nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Aber in anderen Familien holen sie ihre Bibel jeden Tag aus dem Regal. Für mich ist das schrecklich langweilig. Außerdem ist es schade für meine Besitzer, denn in mir stehen lauter wichtige und interessante Sachen. Wer mich kennt, oder besser das, was in mir steht, der kommt im Leben besser zurecht. Interessant, sagte der Schal
Und die Krawatte fügte noch hinzu, erzähl doch mal von Weihnachten. Oh ja, bitte, sagte der Schal, erzähl, warum die Leute alle so wahnsinnig sind an Weihnachten und warum weinen sie in der Nacht und auch schon vorher.
Also nun mal ganz ruhig, Weihnachten ist ein Fest für Jesus. Vor 2000 Jahren ist Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren worden. Die Engel Gottes haben es den Hirten erzählt. Jesus ist der Retter der Welt. Die Hirten haben das Jesuskind gefunden. Sie sind danach ganz anders gewesen als vorher. Sie haben es überall erzählt, dass sie den Retter, den Heiland der Welt gefunden haben. Jesus ist der, der alles wieder heil machen und gut machen kann. So gesehen hat das Fest wirklich etwas mit Weinen zu tun, aber anders als du denkst. Alles, was die Menschen zum Weinen bringt, können sie diesem Kind in der Krippe sagen und bei ihm wieder froh werden. Aber warum schwinden denn die Leute alle so vor Weihnachten? Fragte der Schal. Weil viele nicht mehr wissen, warum wir Weihnachten feiern. Deswegen werden manche Leute wirklich ein bisschen wahnsinnig vor Weihnachten. Sie überlegen sich, was sie mit dem Fest anfangen sollen. Dann machen sie eben irgendetwas, wie zum Beispiel viele teure Geschenke kaufen oder einen heimlichen Wettbewerb, wer das Haus am besten schmückt. Oder sie machen ein Ess- und Trinkfest daraus. Viele Menschen feiern an Weihnachten eigentlich nur sich selbst. Und das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem ist es sehr anstrengend. Deswegen sind manche an Weihnachten wirklich mit den Nerven fertig und können nur noch weinen. Und das ist aber schade, dass so viele Menschen vergessen haben, was Weihnachten ist, sagte der Schal. Das ist wirklich zum Weinen, aber wenigstens wissen wir jetzt, warum Weihnachten gefeiert wird. Geburtstag von Jesus. Weißt du, was ich mir so richtig wünschen würde? Fragte der Schal die Bibel. Dass ich auf meiner Geschenktour mal bei einer Familie vorbeikomme, die mich wirklich brauchen kann und die wirklich Weihnachten wegen Jesus feiert und nicht wahnsinnig herumspinnt, weil sie nicht weiß, was Weihnachten ist. Das wäre doch super. Das wünschen wir auch der Krawatte und dem Schal. Und der Bibel wünschen wir, dass sie in Zukunft öfter aus dem Schrank geholt wird und dass ihre Besitzer anfangen, darin regelmäßig zu lesen. Ich habe gerade mitgeteilt bekommen, dass Kinder bis 7 Jahre gerne auch nach unten gehen können, wo eine Betreuung stattfindet. Sollte also jemand Gebrauch davon machen, bitte, dann tut das doch jetzt. Ich möchte eine weitere Geschichte vorlesen. Eine, wo wir uns mal anschauen, wie das mit Weihnachten eigentlich so ist. Wir haben jetzt die Sicht des Buches gehört und jetzt habe ich da noch jemanden, der zu Wort kommen möchte. Eine sehr prominente Persönlichkeit. Ihr kennt die vom Hörensagen. Die Dame heißt Maria. Nicht unsere Maria hier, sondern eine andere Maria, die vor über 2000 Jahren gelebt hat. Sie schreibt hier in der Ich-Form. Heute erzähle ich euch eine Geschichte. Für mich ist es die schönste Geschichte der Welt überhaupt. Das könnt ihr dann später selbst entscheiden, ob das für euch auch so ist. Einige Wochen vor der Geburt von Jesus bekamen wir einen Befehl von Kaiser Augustus. Alle Menschen sollten gezählt werden. Das wollte der Kaiser, damit er wusste, wie viele Menschen in seinem Reich wohnten und wie viele Steuern er erwarten konnte. Diese Volkszählung brachte nicht nur für uns einiges an Problemen mit sich. Um gezählt zu werden, musste jede Familie in die Heimatstadt des Familienvaters reisen. Das war in unserem Fall eben Bethlehem. Aber ich war so schwanger und mein Baby sollte doch bald geboren werden. Und nun sollte ich mit Josef 150 Kilometer weit reisen. Das war ein weiter Weg mit einem dicken Bauch. Jedenfalls war es sehr anstrengend. Jeden Abend fiel ich todmüde auf irgendein Nachtlager. Glaubt mir, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Jesus bei uns zu Hause auf die Welt kam. Da hätte ich alles schön vorbereiten können. Aber Gott hatte andere Pläne. Als wir in Bethlehem angekommen waren, spürte ich, dass mein Baby bald zur Welt kommen sollte. Und die Stadt war voll Menschen.
ein Gedränge und Geschiebe in den Straßen und nirgendwo mehr Platz zum Übernachten. Massen von Menschen waren wegen der Volkszählung nach Bethlehem gekommen, so wie wir auch. Josef, sagte ich, das Baby kommt bald. Ich brauche einen Platz zum Hinlegen. Verzweifelt suchte Josef nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Endlich fand sich ein Platz in einem Stall. Aber mir war alles egal. Kurz nachdem wir dort angekommen waren, kam Jesus zur Welt. Weil nirgendwo Platz war, wickelten wir ihn in Windeln und legten ihn in eine Futtergrippe. Da war es wenigstens weich und warm. So hätte die Geschichte eigentlich enden können. Aber es war erst der Anfang. Mitten in der Nacht hörten wir ein Gepoltere vor der Tür. Plötzlich standen viele Hirten in unserem kleinen Raum. Struppige, wilde Gesellen waren das. Sie waren sehr aufgeregt und sie erzählten etwas fast Unglaubliches. Der Älteste von ihnen sagte, wir waren bei unseren Schafen auf den Feldern, hier ganz in der Nähe, wie jede Nacht. Doch diese Nacht war anders als alle anderen Nächte, die wir bisher erlebt haben. Mitten in der Nacht kam ein Engel zu uns. Ein helles Licht umgab ihn. Wir spürten Gottes Klarheit und Macht. Wir alle fielen vor Schreck auf den Boden und hatten große Angst. All die schlechten Dinge, die wir in unserem Leben schon gemacht hatten, fielen uns wieder ein. Wir haben schon viel Schlimmes in unserem Leben verbrochen. Darum fürchteten wir uns so sehr. Aber der Engel sagte zu uns, fürchtet euch nicht. Hört, ich habe eine wunderbare Botschaft für euch. Ich bringe euch allen eine riesengroße, freudige Nachricht. Der Heiland der Welt ist heute für euch geboren. Christus der Herr, dort in Bethlehem, in der Stadt Davids. Und so werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe. Als der Engel uns das erzählt hatte, erschienen plötzlich noch viel mehr Engel. So viele, dass man sie gar nicht zählen konnte. Und sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. Das war so wunderschön, dass ich beim Erzählen schon fast wieder weinen muss vor Freude. Unglaublich, was diese Hirten da erzählten. Was für eine schöne Geschichte. Und schon wieder Engel, dachte ich. Dieses Kind ist umgeben von Gottes Boten. Auch das ist wieder ein Zeichen von Gott, dass er zu uns steht. Und ich merkte mir all das, was die Hirten gesagt haben, ganz genau. Ja, und nun sind wir da, sagte ein anderer Hirte. Und wir freuen uns, dass Gott uns auf so wunderbare Weise begegnet ist. Mein Leben wird dadurch verändert werden. Ich spüre es ganz genau. Das Licht der Engel, der Gesang und die Begegnung mit euch gibt meinem Leben einen neuen Sinn. Der Heiland ist geboren, der Retter der Welt. Als die Hirten wieder gingen, sangen sie Loblieder auf ihrem Rückweg. Noch Tage danach haben sich die Leute davon erzählt. Sie kennen die Hirten schon lange und haben diese finsteren Gesellen noch nie so fröhlich und so verändert erlebt. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Bis heute wird sie rund um die Welt erzählt, in fast allen Sprachen der Welt. Diese Geschichte ist der Grund dafür, warum Menschen Weihnachten feiern. Das Geburtstagsfest für mein Kind Jesus. Soweit Maria. Ich möchte euch daran erinnern, dass Weihnachten auch noch einen anderen Namen hat. Nämlich Adam und Eva. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Wir alle kennen das. Wir haben davon gehört oder gelesen. Weihnachten aber bedeutet, Jesus hat die Tür zum Vater wieder aufgemacht. Weihnachten bedeutet, Jesus ist der Retter der Welt. Deswegen können wir mit Gott reden, wie mit einem liebevollen Vater. Alles, was schwer ist, alles, was schwierig ist, alles, wo wir versagt haben, können wir ihm sagen, können wir ihm bringen. Er nimmt es von uns. Er schenkt Heilung, wo Wunden sind. Er macht das Traurige wieder fröhlich. Ja, er sagte sogar,
siehe, ich mache alles neu. Mein erster Punkt für die Predigt heute ist, ich kam an. Jesus, das große Ich Bin, kam an. Er, der Retter der Welt, kam an. Ich las neulich eine Geschichte von 4 Kerzen an einem Adventskranz, ähnlich wie diesem hier. Es war so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagt, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Und ein Luftzug ging durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort und sagte, ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur noch sich selbst und nicht mehr die anderen, die sie lieb haben sollten. Und mit einem letzten Aufflackern verlöscht auch sie. Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte, aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort und sagte, hab nur keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Jesus kam zu Weihnachten bei uns an. Er kam in mein Leben und er kam hoffentlich auch in ihr, in dein Leben. Und er brachte etwas mit, was alle anderen Kerzen, die ausgegangen sind, wieder anzünden kann. Die Hoffnung, die er mitbringt, ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Keine Religion hat diese Hoffnung, auch keine christliche Religion. Alleine Christus selbst ist der Träger dieser Hoffnung. Sie ist unabhängig von Systemen, Organisationen und Kirchen. Sie ist einzig und alleine verbunden mit ihm, dem Vater und dem Heiligen Geist selbst. Diese Hoffnung ist real. Und diese Hoffnung machte sich Raum auf dieser Erde. Sie kam und sie steht denen zur Verfügung, die sie willkommen heißen. Doch was hat diese Hoffnung mit Jesus noch zu tun? Lasst uns doch einmal in die Bibel reinschauen, ins Lukas-Evangelium. Lukas 4, ich lese ab dem Vers 18. Und hier sehen wir den Grund für seine Ankunft. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er, Jesus, rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Und dann könnt ihr euch den Aufruhr in der Synagoge vorstellen, als er sich zum ersten Mal offenbarte, als der Messias, als der Retter, als der wahre Christus, auf den die Juden ja auch warteten und leider immer noch warten, weil sie ihn verpasst haben. Dieser Text erklärt den Grund seiner Geburt. Ich mache hier Krach mit dem Mikrofon. Hier, das kannst du mir mal helfen?
Ich weiß nicht, irgendwie komme ich da mal gegen. Ich muss sonst Revier fest vielleicht.
Okay, versuchen wir es jetzt mal. Jetzt knistert es nicht mehr so. Dieser Text erklärt uns den Grund für die Geburt. Was ist?
Was habe ich?
Rote Lippen sollst du küssen.
Du bist schuld. Okay.
Oh, bin ich froh, dass wir Freikirchen keinen Zölibat haben.
Ehre, dieser Text aus Lukas 4 erklärt den Grund. Den Grund für seine Anwesenheit, für seine Ankunft und auch dafür, dass er eingezogen ist und einziehen wollte in das Leben von Menschen. Der Grund war zum einen, Arme erhalten gute Botschaft. Arme meint nicht nur die, die kein Geld haben, sondern ich glaube, noch ärmer als die, die kein Geld haben, ist der, der keine Hoffnung hat. Und wenn ich beides nicht habe, ist es noch übler. Kein Geld und keine Hoffnung. Wir wissen, das machen jedes Jahr Tausende von Deutschen. Die nehmen sich das Leben, scheiden aus, weil keine Hoffnung mehr da ist. Manche davon haben sogar viel Geld. Das ist oft nicht der Grund. Hoffnungslosigkeit ist übel. Er hat gesagt, ich will zerbrochene Herzen wieder heil machen. Er will die Werte und die Würde, oder den Wert und die Würde des Menschen wiederherstellen. Stellt euch das vor. Gott hat vor Augen gehabt, dass es Menschen geben wird, auch wie heute, die sich für nicht wert achten. Die irgendwelche Fernsehshows schauen, sich damit vergleichen und schlecht abschneiden. Und schon ist ihr Wert im Keller. Die 20 Kilo mehr wiegen als der Durchschnitt und schon sind sie nicht mehr wert in ihren Augen. Die eine große Nase haben und schon passen sie nicht mehr ins Bild dessen, was wohl wertvoll sein muss. Die vom Beruf oder von der Bildung her eben nicht den Standard haben, der wohl in der Gesellschaft für wertvoll erachtet wird. Ich könnte weitermachen. Viele von uns würden sich wiedererkennen in dem einen oder anderen. Wo ist mein Wert? Wer gibt mir Wert? Ich sag dir, wer mir Wert gibt. Wenn ich kein Geld hätte und keine Bildung und kein Nix, wüsste ich dennoch, dass ich wertvoll bin. Weil erstens hat Gott mich geschaffen. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich komme auch nicht vom Affen her. Da brauche ich mehr Glauben für, als zu glauben, dass mich jemand geschaffen hat mit einem Ziel und mit einer Intelligenz. Ich bin geschaffen, ich bin eine Schöpfung von Gott. Gott hat sich was gedacht, als er den Menschen schuf. Also muss ich was wert sein. Wenn Gott mich gemacht hat, muss ich was wert sein, weil er ist der Wertgeber. Und das Zweite, was mir Wert verleiht, ist, dass am Kreuz dieser selbe Gott in Form von Jesus Christus für mich starb. Für mich, für dich. Niemand stirbt für jemanden, der es nicht wert ist. Für ihn muss ich was wert sein, auch wenn ich in meinen Augen zu diesem Zeitpunkt gar nichts wert war. Vielleicht verachte ich mich, vielleicht habe ich ein Minderwertgefühl. Aber Gott gibt mir Wert durch diese beiden Tatsachen. Wenn ich nichts anderes wüsste, das wäre genug, um mit erhobenem Haupt durch diese Welt zu gehen und zu sagen, ich bin wertvoll. Mein Gott hat mich geschaffen, so wie ich bin. Mit der Nase, mit den Größenverhältnissen, was auch immer. Vielleicht nicht mit meinem Gewicht, da kann ich was ändern. Aber andere Dinge weiß ich wohl, wo sie herkommen. Preis sei Gott dafür. Er heilt zerbrochene Herzen. Er stellt auch Emotionen wieder her. Er stellt den göttlichen Plan für mein Leben wieder her. Denn den gab es von Anfang an, auch wenn ich ihn nicht kannte. Gefangene in Freiheit zu bringen. Damit meint er alle Süchte, alle Gewohnheiten, all das, womit ich als Mensch oder du als Mensch dich selbst zerstörst. So viele Dinge, die sichtbar sind und so viele, die keiner außer dir weiß. Er kam, um mich freizusetzen. Das, was keiner kann, was kein Psychologe geschafft hat, kein Therapeut. Er kann das tun und er will das tun. Und sobald wir ihm die Hand reichen, passieren Dinge, die jenseits dessen sind, was die Schulmedizin sich träumen lässt. Und da haben wir als Gemeinde schon Dutzende, vielleicht Hunderte von Beispielen zu erzählen. Blinde sollen wieder sehen, sagt er. Die, die selbst nie in ihrem eigenen hohen Wert erkannt haben, die in Minderwertigkeit und Schuld gefangen sind, die mit Augen sich selbst betrachten, die überhaupt nichts Göttliches haben, sondern die zutiefst von der Welt geprägt wurden. Er sagt, ich mache dir die Augen auf. Du sollst A, dich selbst erkennen, du sollst B, mich erkennen, sagt Gott. Du sollst deine Umgebung erkennen, mit meinen Augen sehen und du wirst Klarheit haben. Die Unklarheit dieser Welt wird weichen. Du wirst erstmals sehen, was wirklich zählt. Wisst ihr, ich habe bei einigen am Totenbett gestanden und habe sie den letzten Weg begleitet. Und das ist der Moment, wo Menschen, selbst wenn sie vorher blind waren, auf einmal glasklar sehen können. Viele davon zumindest. Auf einmal erkennen sie, was wirklich wichtig ist. Das Geld ist gar nicht mehr wichtig. Der Doktortitel an der Wand ist gar nicht mehr wichtig. Es ist gar nicht mehr wichtig, wie viele Geschäftsanteile ich von irgendeiner Firma als Aktienbesitzer habe. Es ist nicht mehr wichtig, was bei mir an der Wand für Auszeichnungen hängt. Es ist nicht mehr wichtig. Es ist überhaupt nicht mehr wichtig. Wichtig ist dann nur noch, wo sind die Menschen in meinem Leben? Wo sind meine Kinder? Wo ist mein Partner? Wo sind meine Eltern, wenn sie noch leben? Wo sind meine Freunde? Wo sind die Menschen, die wichtiger sind als all das andere? Es gibt ein schönes Lied seit ein paar Jahren, ein Weihnachtslied. Ich glaube, Celine Dion hat das erste Mal gesungen. Don't save it all for Christmas Day. Vielleicht kennt ihr das Lied. Das Lied meint, heb doch nicht alles an Liebe auf, um es dann am Heiligen Abend weiterzugeben. Gib doch jeden Tag ein bisschen davon. Gib doch jeden Tag was davon. Dein Leben wird anders sein, wenn wir diese Weihnachtsliebe das ganze Jahr über praktizieren. In der Form, wie sie uns möglich ist. Und nicht nur alles auf ein Fest konzentrieren. Wisst ihr, mir ging das früher so. Das Fest kam, das Fest war vorbei und ich fiel in so ein tiefes Loch. Jetzt wieder ein Jahr lang. Schuften, arbeiten, hoffen, bangen, Geschenke, einkaufen, Wünsche, all das. Aber wie wäre es, wenn wir jeden Tag ein Stück Weihnachten leben und das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Und jeder von uns hat so viel. Ich rede nicht von materiellen Dingen alleine. Viel wichtiger ist das, was du zu geben hast an Liebe, an Aufmerksamkeit, an Bestätigung, an Wert. Gib doch mal dem Menschen in deiner Umgebung den Wert, von dem du jetzt gerade gehört hast, dass er jedem Menschen gehört. Nur viele haben es nie gehört. Ich bin wertvoll. Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Guck mal, wie alt ich schon bin. Oder wie jung ich noch bin. Wie erfahren oder wie unerfahren. Du bist wertvoll. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat. Er hat gesagt, Unterdrückte erhalten wieder die Herrschaft über ihr Leben zurück. Heute haben wir nicht mehr so die Regenten, die uns unterdrücken. Und auch bei den Arbeitgebern ist das eher wenig der Fall, dass sie uns unterdrücken können. Es gibt so viel soziale Gesetzgebung. Heute sind es andere Dinge, die uns unterdrücken. Oft sind wir es selbst. Manchmal sind es Wünsche, die Werbung, egal. Die uns ständig aufdiktiert, was wir tun müssen, was wir alles noch brauchen, wonach wir uns noch sehen müssen. Gott ist da, um uns frei zu machen von dieser Unterdrückung. Die Umstände in deinem Leben, die Ängste, die Sorgen, die uns versuchen zu unterdrücken, die hat Gott auf sich genommen und hat gesagt, hey, ich nehme sie weg, gib sie mir. Gib mir das ganze Zeugs. Und fang doch mal an zu leben. Fang doch mal an, wieder die Kleinigkeiten des Alltags zu sehen, die ich dir über den Weg gegeben habe. Gute Sache. Gnade triumphiert über Gesetz. Das sagt er auch. Ein Gnadenjahr des Herrn. Wir wissen, dass jeder, der gesündigt hat, nach dem ewigen Gesetz Gottes den ewigen Tod verdient. Da hat Gott nie einen Zweifel dran gelassen. Israel lebte damit. Doch Gott hat durch das Opfer seines Sohnes ein Gnadenzeitalter eingeläutet. Eine Zeit, in der jeder Mensch gerettet werden kann. Ohne eigene Werke. Ist das nicht genial? Ich muss kein Geld dafür geben. Ich muss nicht irgendwas tun. Ich muss auch nicht der perfekteste Mensch sein. Sondern Jesus sagt, wer zu mir kommt, so wie er ist, der wird ewiges Leben empfangen. Ich habe da ein paar Mal die letzte Zeit drüber nachgedacht. Als Gott mich gerettet hat, ich war sowas von unwürdig irgendeiner guten Tat. Er hat nicht gewartet, bis ich, heute könnte ich sagen, okay, ich kenne jetzt Gott schon lange und habe viel gefeilt an meinem Charakter, bin heute eine andere Person. Aber ich war es damals gar nicht. Ich war damals genau das Gegenstück von dem, was ihr heute hier seht. Und Gott hat nicht gewartet, bis ich irgendein soziales Programm durchlaufe, bis ich meinen Charakter erst in den Griff habe oder bis ich weiß, wie man richtig integer lebt. Er hat mich genommen zu dem Moment, wo ich ihm meine Aufmerksamkeit gegeben habe. Obwohl ich ganz weit weg von all dem war, was ein guter Mensch. Ja, und so geht er mit uns um. Er nimmt den, der zu ihm kommt, nicht wenn er perfekt ist, aber wenn er ihn einmal hat, und das ist die gute Nachricht, verändert er uns. Nie gegen unseren Willen, immer konform mit uns. Er macht uns Angebote. Er ist wie so ein Mentor in uns drin, der uns zeigt, was richtig und falsch ist. Auf einmal weiß ich wieder, dass auch eine Notlüge eine Lüge ist. Oh, aber alle machen es doch. Ja, aber jetzt wohne ich in dir, sagt Gott. Du machst es jetzt nicht mehr. Okay. Und so verändert sich das Leben Stück für Stück. Dann unterscheidest du dich auf einmal von anderen, wo du immer gleich warst. Und du hast gar nichts dazu getan. Es ist einfach für dich normal. Mit all dem rief er aus, ich bin hier. Er ist angekommen. Die Rettung der Welt war angekommen. Und er verließ diese Welt nach seiner Auferstehung nicht, bevor er die Gemeinde ins Leben rief, die heute überall auf diesem Planeten die Hoffnung der Welt ist. Das ist die vierte Kerze, die brennt. Die Gemeinde Christi, in welcher Form auch immer, in welchem Namen, in welcher Organisationsstruktur auch immer, überall dort, wo Christen zusammenkommen, ist Hoffnung. Hoffnung für die, die umher sind. Und Dinge verändern sich. Ein zweiter Punkt hat auch damit zu tun. Er heißt nämlich, ich bin hier. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die mit dem da zu tun hat. Ganz, ganz außen der Baum. Was war denn das für ein Lärm mitten in der Nacht? Es war bestimmt schon nach Mitternacht. Martin wollte eigentlich schlafen. Aber bei diesem Krach ging das überhaupt nicht. Martin war 4 Jahre alt. Sein Zimmer war direkt neben dem Wohnzimmer und genau von dort kam der Lärm. Martin überlegte nicht lange, sondern stand auf und schlich leise ins Wohnzimmer. Eine Straßenlaterne leuchtete ins Zimmer, sodass er sehen konnte, was da vor sich ging. Der Krach kam direkt vom Weihnachtsbaum. Am Abend zuvor hatte er zusammen mit seiner Mutter den Baum geschmückt. Doch was musste er jetzt sehen? Die Kugeln schaukelten wild hin und her. Das Lametta verwirrte sich in den Zweigen und die Kerzen waren alle krumm. Die Sterne sahen aus, als ob sie mit den Kugeln einen Fechtkampf ausführten. Und manche der Sterne waren schon ganz demoliert. Manche Sterne waren aus Stroh, die hatte Martins Mutter gemacht. Andere waren aus Papier, die hatte er selbst im Kindergarten gebastelt. Aber jetzt sahen sie gar nicht mehr schön aus. Tränen stiegen Martin in die Augen. Was geht hier nur vor? Dachte Martin. Unser schön geschmückter Baum, so eine Gemeinheit. Und was war das für ein Lärm? Da schon wieder. Jetzt sah Martin es genau. Ein Stern stieß einen schrillen Schrei aus und wandte sich gegen eine neben ihm hängende Goldkugel.
Verschwinde hier! Du passt überhaupt nicht zu mir! Ich habe wunderschöne Strahlen und du bist nur dick und fett! Geh fort hier!
Der Stern schaukelte wild gegen die Kugel. Dabei brach er sich eine seiner schönen Spitzen ab. Hämisch lachte die Kugel zurück.
Siehst du, das kommt davon. Jetzt bist du gar nicht mehr so schön.
Noch am Tag zuvor hatte seine Mutter alle Spitzen schön nachgeschnitten. Und jetzt so etwas.
Ist der Stern blöd, dachte Martin.
Nun fingen auch die Kerzen noch an, die anderen auszulachen.
Was seid ihr mickrig? Ihr seid nur aus totem Material. Wir aber können richtig brennen und Licht und Wärme verbreiten.
Dabei blusterten sich die Kerzen vor Stolz so auf, dass sie ganz aus der Form gerieten und anfingen, sich vor lauter Einbildung zu verbiegen. Zu allem Überfluss machte sich jetzt das Lametta noch selbstständig und lachte silberhell die anderen aus.
Wir sind sowieso am schönsten. Engelshaar nennt man uns. Der Name sagt schon, dass wir etwas Besonderes sind. Eigentlich könnt ihr anderen doch alle verschwinden. Ihr Kerzen, Kugeln und Sterne. Wir allein sind wirklich schön. Ach, so schön.
Sangen die Lametta-Fäden vor sich hin, lachten hämisch zu den anderen und dabei schaukelten sie so wild durcheinander, dass sie sich nacheinander alle in den Zweigen verhakten und sich immer weniger bewegen konnten.
Wie schrecklich, dachte Martin.
Er war ganz durcheinander und eine dicke Träne kullerte aus seinem Auge. Doch was war das? Der Baum fing jetzt an, seine Zweige zu bewegen und sagte mit tiefer Stimme,
wer stört hier meine Nachtruhe? Ihr streitet hier alle miteinander. Und was ist das Ergebnis? Nur ein einziges Chaos und Durcheinander. Wie bei den Menschen. Wenn die streiten, endet das auch immer so. Am Schluss bleiben nur Scherben übrig. Jeder ist beleidigt, heult oder schreit die anderen an und niemand weiß am Ende, was der Grund für den Streit war. Schluss jetzt mit dem Unfug! Was seid ihr doch kindig? Dieses Theater hört jetzt sofort auf. Ich bin der Weihnachtsbaum von Martins Familie und will auch morgen an Heiligabend mit euch allen zusammen noch schön aussehen. Wir alle sind doch nicht für uns selbst da, sondern für das Fest der Geburt von Jesus. Und da brauche ich euch alle. Ich brauche euch Kugeln. Ihr seid ein Zeichen für die kostbaren Geschenke der Weisen. Genauso brauche ich auch Sterne. Ihr erinnert an den Stern von Bethlehem.
und ihr Lamettafäden. Ja, ihr heißt Engelshaar. Und dabei erinnert ihr die Menschen an die Engel, die in der Weihnachtsnacht den Hirten Friede verkündet haben und nicht Streit. Ihr Kerzen leuchtet für Jesus, das Licht der Welt. Darum benehmt euch jetzt wieder und vertragt euch. Was soll denn Martin morgen denken, wenn er eine solche Verwüstung sieht? Beschämt richteten sich die Kerzen wieder auf und sagten zu den anderen, tut uns leid, dass wir euch beleidigt haben. Der Stern stupste die dicke Kugel ganz vorsichtig an und sagte leise, Entschuldigung. Und im selben Moment wurde seine Spitze wieder heil. Das Lametta versuchte sich wieder zu sortieren und ganz leise meinte Martin aus dem Rascheln zu hören, und Frieden auf Erden den Menschen, wie damals bei den Engeln. Als Martin am nächsten Morgen nochmals ins Wohnzimmer lugte, war von dem Durcheinander der vergangenen Nacht nichts mehr zu sehen. Ob er das Ganze wohl nur geträumt hat? Manchmal, glaube ich, benehmen auch wir uns so ein bisschen wie die Kerzen oder die Sterne oder die Kugeln oder wenigstens wie das Lametta. So, ich glaube, Gott freut sich, wenn wir manche Dinge beerdigen, manchen Streit auflösen, selbst wenn wir ihn nicht so klären können, wie wir es am liebsten hätten. Wisst ihr, manchmal ist die beste Lösung für einen Streit, Dinge einfach stehen zu lassen und Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Es wird Dinge geben, liebes Ehepaar, wo du deinen Ehepartner niemals in deinem ganzen Leben nicht so hinbekommen wirst, wie du ihn gerne haben möchtest. Das Problem dabei ist, manche scheinen darauf zu warten, bis sie ihre ganze Liebe ihrem Partner schenken. Tut es nicht. Auch Beerdigungen habe ich schon ein paar zu viele gemacht. Ich höre gut hin, was dann gesagt wird. Oh, hätte ich das gewusst. Oh, hätte ich noch mal die Gelegenheit. Leute, ihr lebt jetzt. Wartet nicht, bis euer Partner, euer Kind, euer Elternteil so ist, wie ihr ihn euch vorstellt. Liebt ihn, liebt sie, segnet und liebt sie jetzt, so wie sie sind, mit all ihren Fehlern. Und weißt du, wenn dir das schwerfällt, dann schau mal wieder in den Spiegel. Keiner von uns wird dann sagen können, ich bin Mr. Right. Wir alle haben unsere Schwächen. Und wir sind so froh, wenn da Menschen sind, die uns trotzdem lieben. Trotzdem. So wie Gott es gemacht hat. Gnade wird definiert als Gottes Liebe zu uns, trotz uns. An mir war wenig liebenswert, als er mich angenommen hat als sein Kind. Ich habe ihm das nie vergessen. Vergisst du es auch nicht. Wir können nur weitergeben, was wir empfangen haben. Aber wenn du von ihm geliebt bist und dich geliebt weißt, dann haben wir viel mehr zu geben. Gott ist mit uns. Oder er will es zumindest sein. Bist du dir dessen bewusst? Er ist hier. Er freut sich über dich. Seine Gegenwart ist nicht manipulierend oder in irgendeiner Form eine Richtung ziehend. Er ist Herr. Er ist einladend. Seine Gegenwart wird nicht automatisch von jedem Menschen empfangen, sondern von denen, die bereit sind, von ihrem alten Weg umzukehren und ihn anzunehmen. Ich möchte euch eine wunderschöne Geschichte vorlesen. Eine mehr. Eine Geschichte, die uns zeigt, er ist nicht nur hier, er ist auch bei dir. Die Geschichte heißt Micha, ein warmes Herz. Und stammt von einem Missionar oder einer Missionarin. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Dieses Mikrofon nervt ein bisschen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut. Okay, ohne Kuss heute. Ja, aber der Knopf ist umgekippt. Oh, meine Beine. Du bist zum Mikrofon hoch. Ja, ich habe lange Beine. Okay, gut, schauen wir nochmal, ob es jetzt klappt. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Zeit für unsere russischen Waisenkinder, zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte zu hören. Wir erzählten ihnen, wie Maria und Josef nach Bethlehem kamen und
in der Herberge kein Raum für sie da war. Wie Jesus in einem Stall geboren und in eine Futterkrippe gelegt wurde. Während wir erzählten, hörten die Kinder und das Waisenhauspersonal beinahe atemlos zu. Einige waren auf die äußerste Stuhlkante gerutscht, damit ihnen ja kein Wort entging. Nachdem wir mit der Geschichte fertig waren, gaben wir jedem Kind drei kleine Stücke Pappe, aus denen es eine einfache Krippe basteln sollte. Dazu erhielt es ein kleines rechteckiges Stück von einer gelben Papierserviette, die ich mitgebracht hatte. In der ganzen Stadt war kein farbiges Papier zu bekommen. Nach unseren Anweisungen rissen die Kinder das Papier in schmale Streifen, die als Stroh in die Krippe gelegt wurden. Kleine quadratische Flanellstücke aus einem alten Nachthemd, das eine Frau weggeworfen hatte, als sie Russland verließ, dienten als Decke für das Baby. Eine Babyfigur wurde aus hellbraunem Filz, den wir mitgebracht hatten, ausgeschnitten. Die Waisenkinder waren eifrig damit beschäftigt, ihre Krippe zusammenzubauen, während ich von einem zum anderen ging und nachschaute, ob irgendjemand Hilfe brauchte. Alles ging gut, bis ich an den Tisch des kleinen Michas kam. Er schien etwa 6 Jahre alt zu sein und war bereits mit seiner Arbeit fertig. Als ich mir seine Krippe ansah, war ich erstaunt, nicht ein Baby, sondern 2 darin zu finden. Schnell rief ich die Übersetzerin herbei, um den Jungen nach dem Grund dafür zu fragen. Der Kleine verschränkte seine Arme, betrachtete nachdenklich die Krippenszene vor sich und fing an, mit großen Augen die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen. Für einen kleinen Jungen, der diese Geschichte zum allerersten Mal gehört hatte, berichtete er alles erstaunlich genau. Bis er zu der Stelle kam, wo Maria das Jesuskind in die Krippe legte. Hier fing Micha an zu improvisieren. Er beschloss die Geschichte auf seine eigene Weise, indem er sagte, und als Maria das Baby in die Krippe legte, sah Jesus mich an und fragte, wo ich wohne. Ich erklärte ihm, dass ich keine Mama und auch keinen Papa habe und nirgendwo zu Hause bin. Da sagte Jesus, ich könnte bei ihm wohnen. Ich antwortete, das würde nicht gehen, weil ich doch kein Geschenk für ihn hätte wie die anderen alle. Aber ich wollte so gern bei Jesus wohnen. Ich überlegte, ob ich nicht doch etwas hätte, was ich ihm schenken könnte. Mir fiel ein, ich könnte ihn ja vielleicht warm halten. So fragte ich Jesus, wenn ich dich warm halte, genügt dir das als Geschenk? Und Jesus antwortete, wenn du mich warm hältst, das ist das beste Geschenk, das mir ein Mensch jemals gegeben hat. Da bin ich zu ihm in die Krippe geschlüpft. Und Jesus hat mich angeschaut und gesagt, ich dürfte bei ihm bleiben, für immer. Als der Kleine seine Geschichte beendet hatte, schwammen seine Augen in Tränen, die ihm unaufhaltsam über die Wangen liefen. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen, ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und seine Schultern zuckten krampfhaft vom heftigen Schluchzen. Dieser kleine Waisenjunge hatte jemanden gefunden, der ihn niemals verlassen würde, niemals misshandeln würde. Jemand, der für immer bei ihm bleiben würde. Wisst ihr, nicht das, was man im Leben hat, sondern wen man im Leben hat, ist entscheidend. Ich hoffe, ihr seid der Geschichte nicht überdrüssig, aber ich habe noch eine für euch. Das ist eine besonders schöne Geschichte, aber ich finde alle meine Geschichten besonders schön. Ein Zuhause für Virginia ist diese Geschichte. Das Lager, in dem die Bergleute lebten, sah so schlimm aus wie das Leben, das die Männer führten. Ein paar heruntergekommene Hütten und einige Wirtshäuser und das war alles. Und jeder Mann trug ein Messer bei sich. Viele der rauen Gesellen hatten gute Gründe, in einem der Minendörfer im Westen Amerikas unterzutauchen. Das Dorf Roaring Camp, so viel wie brüllendes Camp, war besonders berüchtigt. Hier herrschten Alkohol, Mord und Totschlag. Alles wäre wahrscheinlich beim Alten geblieben, wenn nicht eine stürmische Nacht das Leben der Bewohner in Roaring Camp gründlich auf den Kopf gestellt hätte. Ein total erschöpftes Mädchen stolperte ins Lager und bat um Unterkunft. Sie wurde auf eine Matratze in einer unbewohnten Hütte gelegt.
Dort musste sie warten, bis die Männer medizinische Hilfe organisieren und herbeiholen konnten. Als dieser endlich zurückgekehrt war, war es bereits zu spät. Das Mädchen war gestorben. Doch in ihrem Bündel, das sie bei sich hatte, machte sich jemand bemerkbar. Ihre kleine, schreiende Tochter. Die Männer waren ratlos. Was sollten sie mit diesem schreienden Baby anfangen? Der nächste Lastwagen kam erst in 3 Tagen vorbei und das Baby schrie immer lauter. Zur Überraschung von allen bahnte sich plötzlich der alte Charlie einen Weg zu diesem schmutzigen Bündel. Lass sie mir, knurrte er. Ich habe schon mal eine Kleine großgezogen. Du, Tom, mach dich auf den Weg zu den Hirten in den Hügeln. Sag ihm, er soll mir was an Milch bringen, aber schnell. Und du, Joe, geh und kauf eine Babyflasche. Die Männer staunten. Charlie war wohl der älteste Mann im Camp. Und seine Hütte war eine der schmutzigsten. Charlie trug das kleine Mädchen nach Hause. Und er legte es auf eine schmutzige Decke. Eine Weile lang stand er da, unbeweglich, vor dem Bündel und starrte es hilflos an. Vor langer, langer Zeit hatte er selbst eine kleine Tochter gehabt. Virginia. Ich nenne sie Virginia, murmelte er. Aber meine Virginia war sauber wie eine weiße Blume. Ich sollte das Baby lieber waschen. Wenig später wollte Charlie eine saubere Virginia in die Decke wickeln. Aber das ging nun wirklich nicht. Diese Decke war viel zu schmutzig für seine Virginia. Nach langem Suchen fand er ganz unten in seiner Kleiderkiste ein noch sauberes Hemd und einige Handtücher. Diese passten nun zur sauberen Virginia. Als der Hirte endlich mit etwas Schafsmilch eintraf und bald darauf das kleine Kind satt und zufrieden eingeschlafen war, murmelte Charlie, na, sie braucht eine Wiege. Einige Tage später schlief Virginia unter sauberen Decken in ihrer neuen Wiege aus Pappkarton. Charlie wollte sich schon freuen, doch halt, irgendetwas stimmte hier nicht. Klar, dieser Fußboden, der war total schmutzig. Charlie machte sich sofort an die Arbeit, er schrubbte, fegte und putzte die Fußbodenbretter, wie er es noch nie in seinem Leben gemacht hatte. So, nun passte Virginia in ihrer sauberen Wiege auch zum Fußboden. Aber dadurch sah man die schmutzigen Wände und die Decke nur umso deutlicher. Das war nun wirklich kein Zuhause für Virginia. Charlie machte sich wieder an die Arbeit. Nach 2 langen Tagen war endlich die ganze Hütte blitzblank geputzt und Wände und Decke neu gestrichen. Voller Stolz trug Charlie Virginia in ihr neues Zuhause. Ja, jetzt war endlich alles schön sauber. Alles? Er, Charlie, passte auf einmal nicht mehr so richtig in diese Hütte. Er sah an seinem verfilzten Bart hinunter auf seine Kleider mit ihrem Schmutz und Tabakflecken. Er sah seine großen, schmutzigen Hände, von seinem ungepflegten Haar ganz zu schweigen. Da er keinen Spiegel besaß, ging er zum Bach hinunter und erschrak über seine heruntergekommene Erscheinung. Er beschloss, seinen kleinen, versteckten Goldvorrat auch dafür einzusetzen, sich selbst einen Frühjahrsputz zu gönnen. Längst waren schon Charlie und Virginia das Thema Nummer 1 in der Siedlung. Doch nie hätten sie gedacht, dass Charlie sich sogar Haare und Bart schneiden würde, neue Kleider kaufte, die alte wollte er nur noch zum Arbeiten in der Grube tragen, und jetzt sogar begann, seinen Vorgarten umzugraben, damit Virginia es auch vor der Hütte schön hätte. Die Veränderungen bei Charlie und das neue Zuhause für Virginia steckten auch die anderen Bewohner von Roaring Camp an. Nach und nach wurden weitere Gärten angelegt, andere Hütten geputzt und gestrichen. Und das alles, weil ein winziges Baby nicht in diese schmutzige Umgebung passte. Charlies Leben veränderte. Veränderte sich und veränderte andere. Es geschah, als ein Baby in ihr Leben trat. Er erkannte durch dessen Unschuld und Reinheit sein eigenes Versagen. Wenn wir Jesus nahe kommen, ich meine nicht durch Rituale, nicht durch religiöse Formeln,
sondern durch eine persönliche Begegnung mit seiner Gegenwart, dann blicken wir zum ersten Mal in den Spiegel der Realität. Und wir haben alle Spiegel zu Hause und wir sehen uns davor, wir frisieren uns, wir ziehen uns an, wir sehen äußerlich dann auch so aus, wie wir wollen, hoffe ich. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, den Jesus uns hinhält, dann sehen wir hinter das, was alle sehen. Dann sehen wir das, was er sieht. Ihm ist nicht so wichtig, wie du deine Haare trägst, ob du gerade angesagte Marken anhast oder nicht. Das ist für Gott kein Thema, aber was dahinter passiert, was hinter dem Vorhang passiert, hinter dem, was alle sehen, das interessiert Gott sehr wohl. Da hält er sein Auge drauf. Und da passiert was, wenn wir wie Charlie hier anfangen, uns neben Gott zu stellen, in der Form, dass wir sagen, wow, also Gott ist so heilig, er ist so rein, er ist so wundervoll. Und wenn ich mein Herz auch nur daneben halte, wird es ganz auf einmal schnell eklig. Wisst ihr, was ich meine? Wenn meine üblen Gedanken kommen, meine Bitterkeit, meine Unvergebenheit. Also ich hatte so Dinge in meinem Leben, eine ganze Menge sogar. Vielleicht sind immer noch welche irgendwo in den Ecken. Manchmal erkenne ich dann noch was und erschrecke mich. Aber er ist so anders. Und als ich ihn in mein Leben aufgenommen habe, dann wurden mir solche Dinge bewusst. Bis dahin waren die immer schon da, aber es war mir nie aufgefallen, weil alle anderen waren ja auch so. Aber als er einzog, begann ich Dinge zu verändern, die mir kein Mensch sagen musste. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf einmal wusste ich wieder, was richtig und falsch war. Vorher dachte ich, ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Mein Maßstab war der Maßstab von allen, aber das war nicht der Maßstab, den er hatte. Aber wo er einzog, mussten viele andere Dinge ausziehen, Stück für Stück. Manche sind dann von dem, was sie sehen in diesem geistigen Spiegel, so schockiert, dass sie ihre Verlorenheit mit einem Mal vollends begreifen. So ging mir es vor 23 Jahren. Doch was im selben Moment auch klar wurde, war, dass die Hand Gottes zu mir hinausgestreckt war und er mich in seine Nachfolge rief und mir meine ganze Lebensschuld vergeben wollte. Sozusagen das Haus neu streichen, aufräumen, neu sortieren, den Garten neu anlegen. All das ist geschehen. Und ich sage es nochmal, Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Weihnachten wurde am Kreuz entschieden. Das ist der Ort, wo der ganze Sinn von Weihnachten offenbar wurde, wo der Plan Gottes umgesetzt wurde und auch nicht mal am Kreuz, wo Jesus hing, sondern am Kreuz, wo Jesus nicht mehr hing. Deswegen haben wir ein leeres Kreuz hier stehen. Es soll uns daran erinnern, er hängt nicht mehr da. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Er hat mit seiner Auferstehung den Siegelring eingesetzt und hat alles damit besiegelt und bestätigt, was Gott schon vorher über Jahrhunderte und Jahrtausende mitgeteilt hat. Was wir im Alten Testament lesen über die Ankunft Jesu, über den Plan des Messias, über die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das war der Deal, das war der Plan. Der Preis, der von Gott selbst gezahlt wurde, reicht aus, um die Schuld jedes Menschen zu tilgen, der dieses kostbare Geschenk annimmt. Und zwar jeden Menschen, der jemals geboren wurde. Ihm, Jesus, nachzufolgen, ist das höchste Privileg auf dieser Erde. Und mit der Entscheidung, ihm nachzufolgen, ist noch nicht alles perfekt. Es ist der Moment, wo ich als Baby anfange, neu zu werden. Von neuem geboren, nennt die Bibel das im Johannesevangelium. Wenn Menschen Christus annehmen und seinen Geist in uns einzieht, sind wir äußerlich immer noch so aus wie vorher, aber innen drin ist was so Entscheidendes verändert worden, dass man selbst kaum glauben kann, erst recht nicht seine Umgebung. Wo ich nach diesem Erlebnis zurück bin in meine alte Clique, die kannten mich alle nicht mehr. Ich war äußerlich dasselbe, aber ich habe völlig andere Werte, andere Gedanken, andere Ziele. Gott war in mir, Gott veränderte den Jungen, der ich war, damals gründlich. Und ich möchte euch auch einladen dazu. Christa hatte vorhin gesagt, dass er Geburtstag hat und dass er sich Geschenke wünscht. Und ich habe auch, wir machen das jedes Jahr so, wir legen immer zu dem höchsten Betrag, den wir für irgendjemanden zu Weihnachten ausgehen, immer nochmal eine Summe drauf und das geben wir Weihnachten ins Opfer. Das ist so, was wir tun. Aber auch das ist nicht das höchste Geschenk für ihn. Geld ist nicht das höchste Geschenk. Geld ist ein Ausdruck von Liebe, ja. Aber wisst ihr, was das höchste Geschenk für Jesus ist?
ist, wenn du ihm dein Herz gibst. Wenn du ihn einlädst, heute hier, am Heiligabend, an seinem Geburtstag, wenn du sagst, Gott, vergib mir meine Schuld, und jeder von uns hat gesündigt, keiner von uns ist ohne Schuld, vergib mir meine Schuld und sei du von heute an der Herr meines Lebens, ich will dir nachfolgen. Und ich glaube, dass du einen guten Plan für mich hast. Wenn du das tun willst heute, versichere ich dir, das ist das kostbarste und wertvollste Geschenk, was zu Weihnachten überhaupt oder auch sonst Jesus gemacht wird. Das ist, worüber er sich mehr freut als alles andere. Weil er ist nicht so sehr an materiellen Dingen interessiert. Ihm gehört ohnehin alles, sagt die Bibel. Er hat alles geschaffen. Er hat keine materiellen Probleme. Aber er ist interessiert an Beziehungen. Unser Gott ist ein menschenverrückter Gott. Er liebt Menschen mehr als irgendwas sonst. Deswegen dieser verrückte Erlösungsplan, der so viel gekostet hat. Gott wird Mensch. Stell dir vor, du machst dich zu einer Ameise, um einen Ameisenhaufen zu retten. So ähnlich stelle ich mir das vor. Der große Gott, der Universen schafft, macht sich klein in die empfindlichste Form menschlichen Lebens oder Lebens überhaupt. Ich glaube, kein Tierbaby ist so hilflos wie ein menschlicher Säugling. Und er liefert sich uns aus. Und er weiß, wie wir sind. Er weiß, wie Menschen sind. Er wusste all das beim Gräueltaten, was es nicht erst seit dem Dritten Reich gibt. Das gab es schon hunderte, tausende Jahre vor seiner Geburt. Der Mensch ist nicht anders geworden. Der Mensch ist böse in sich, weil er ohne Gott lebt. Weil er seine eigenen Maßstäbe aufrichtet. Weil er sich in den Mittelpunkt gestellt hat. Es gibt keine Atheisten, also niemand, der an nichts glaubt. Jeder glaubt an irgendetwas. Und wenn es nichts anderes ist, dann glaube ich an mich selbst. Dann bin ich mein Maßstab. Dann hat sich alles an mir auszurichten. Dann geht es nur um mich. Das ist, wo jeder ankommt, der nichts anderes hat. Andere haben irgendeinen Verein, haben irgendeine Religion, irgendwas. Hey, Gott sagt, ich liebe Menschen. Und er wünscht sich, dass wir nach Hause kommen. Die Tür, die Adam und Eva zugeschlagen haben durch ihre Sünde, die hat Jesus Christus wieder aufgemacht. Aber es ist keine Tür des automatischen Zurückkommens, sondern es ist immer noch ein Weg, den wir zu gehen haben, zu sagen, Gott, ich liefere mich dir aus. Ich vertraue dir, das heißt Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Ich glaube, dass du besser bist als meine beste Idee für mein Leben. Ich glaube, dass du mehr drauf hast als ich mit meinen besten Jahren. Ich glaube, dass du mich mehr liebst, als ich mich jemals lieben kann. Okay. Lasst uns doch bitte zusammen, wenn ihr könnt, aufstehen. Ich möchte diesen Gottesdienst auf keinen Fall vergehen lassen, ohne ein Angebot zu machen, das eindeutig ist und klar. Und dieses Angebot kostet dich dein ganzes Leben, das will ich dir nicht verschweigen, aber dieses Angebot bringt dir all das, was Christus, was der Vater im Himmel, was der Heilige Geist für dich bereithält. Ein vollkommenes und ein ganzheitliches Leben. Ich bitte uns, dass wir die Augen schließen und ich möchte ein Gebet vorbeten, dass wenn du es von deinem Herzen aus sprichst, alles verändern wird, was du bisher über Religion oder Christsein wusstest oder dachtest. Es ist nämlich eine Einladung von Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser. Wer möchte, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Und ich bin so dankbar für deine Geburt. Ich danke dir für deinen Tod und deine Auferstehung. Und dafür, dass du hier bist. Ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Und ich bitte dich, vergib mir all mein Versagen. Nimm es weg von mir. Ich bringe dir alle Ängste und Sorgen. Nimm sie von mir. Und ich übergebe dir mein Leben. Von heute an möchte ich dir nachfolgen. Führe mich durch deinen Geist. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in die Ewigkeit. Von heute an bin ich dein Kind. Und du bist mein Vater. Ich liebe dich, Herr. Amen. Amen. Nimm noch einen Augenblick Platz. Wir haben hier zwei Mitarbeiter vom Neues Leben-Team. Kommt ihr mal hier rüber? Wenn der Gottesdienst gleich vorbei sein wird, dann werden diese beiden Herrschaften hier stehen und die möchten jedem von euch oder von Ihnen, der heute dieses Gebet ernsthaft für sich gesprochen hat, noch was mitgeben auf dem Weg und kurz persönlich für euch beten. Ich möchte euch bitten, dass ihr diese 5 Minuten euch nehmt, bevor ihr dann zu eurer Weihnachtsparty nach Hause fahrt. Diese Zeit ist wichtig und wertvoll dafür. Was ich euch zu diesem Fest mitgeben wollte und was ich euch wünsche, ich wünsche uns, dass das Buch uns wieder ganz neu bewusst gemacht hat, dass es an Weihnachten um Jesus Christus geht. Ich wünsche uns, dass heute die Kerze der Hoffnung wieder den Frieden, den Glauben und die Liebe in uns entzündet hat. Ich wünsche uns, dass wir nie mehr vergessen, dass der Herr Jesus in unser Leben kommen möchte, um uns Armen seinen Reichtum zu schenken, um zerbrochene Leben wiederherzustellen, um die Gebundenen und Gefangenen freizusetzen, um Blinden die Augen zu öffnen und die Unterdrückten die Herrschaft über ihr Leben zurückgeben möchte. Ich wünsche uns, dass der Weihnachtsbaum uns gezeigt hat, dass wir nicht nur oberflächlich, freundlich und gehorsam sein sollen, sondern dass es vielmehr um unsere Herzenshaltung geht. Ich wünsche uns allen, dass wir wie der kleine Micha erleben, dass wir bei Jesus sicher und geborgen sind und dass er immer bei uns sein will. Und schließlich wünsche ich jedem von uns, dass er heute eine kleine Virginia mit nach Hause nimmt. Ein Strahl von Gottes hellem und heilmachendem Licht. Ich wünsche uns, dass wir uns von ihm so verändern lassen, dass Menschen in unserer Umgebung davon beeinflusst werden und sich selbst auf die Suche nach Christus machen. Ich wünsche uns in diesem Sinne ein wundervolles Weihnachtsfest.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.